hast du dein Angesicht vor mir verborgen? Werd ich das Licht je wiedersehen? Gibt es in meinem Dunkel noch ein Morgen? Werd ich auf festem Boden stehen? Werd ich auf festem Boden stehen? Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Mit ausgestreckten Armen flehe ich um dein Erbarmen. Vater, neige doch dein Ohr zu meinem Schreien. Hör dein Kind in seinen Leiden. Ist meine Seele von den Leiden verwirrt vom Elend, das mich plagt. Ich kenne keine Freude, nur noch Weinen, Tränen mein Brot für jeden Tag. Tränen mein Brot für jeden Tag. Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Mit ausgestreckten Armen flehe ich um dein Erbarmen. Vater, neige doch dein Ohr zu meinem Schreien und hör dein Kind in seinen Leiden. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh,
oh. Ich weiß nicht, wer von euch sich da jetzt angesprochen fühlt. Ich weiß nicht, wer von euch so eine Situation kennt, in der man Gott fragt: Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Und ich weiß auch nicht, wer von euch jetzt gerade in so einer Situation ist. Unerhörtes Gebet. Ja, darum soll es heute Morgen gehen. Und Ernst hat uns schon reingenommen in eine Situation. Vielen Dank dir. War sehr bewegend, was du durchgemacht hast. Unerhörtes Gebet. Und es kann richtig wehtun. Es kann richtig an einem nagen. Und man kann es oft nicht verstehen, warum das passiert, was passiert und warum Gott nicht eingreift. Und dafür wollen wir uns Psalm 22 anschauen. Denn ich stehe hier vorne als einer, der nicht sowas durchgemacht hat. Als einer, der nicht seine Frau verloren hat. Als einer, der nicht wirklich geklagt hat bis zum geht nicht mehr. Aber ich stehe hier vorne mit dem Wort Gottes und mit dem Wort von David. David, der auch einiges durchgemacht hat. Denn vielleicht hat er den Psalm geschrieben in der Situation, wo er verfolgt wurde von Saul. Nicht nur verfolgt, sondern so weit, dass die Feinde ihn umringt haben und fast getötet haben. Vielleicht schreibt er aber auch diesen Psalm in der Situation, wo er todsterbenskrank war. Dem Tod ganz nah. Egal, ob es eine der beiden Situationen war oder doch eine ganz andere. David hat unerhörtes Gebet gekannt. Und David wusste ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man Gott fragt: Herr, wie lange noch? wie lange noch? Und wie er mit so einer Situation umgegangen ist, wollen wir uns jetzt anschauen. Und wir beginnen mit dem Offensichtlichen, der Klage. Und vor allem in Vers 2 und 3 kommt es so gut rüber. Das möchte ich vorlesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. David schreit zu Gott. Er braucht Hilfe. Und die Hilfe sucht er bei Gott. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob Gott ihn hört. Ganz und gar nicht wirkt es so, als ob Gott ihm überhaupt antwortet. Alles wird sogar so extrem, dass David Gott fragt, hey, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Es fühlt sich an, als ob Gott nicht bei ihm ist. Als ob Gott ihn verlassen hat. Und das ist so eine starke Klage, ein so starkes Gefühl, das David hier beschreibt. Und nicht nur er kennt es, sondern auch Jesus. Jesus klagt genau dasselbe, denn am Kreuz sagt Jesus auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und beide, David und Jesus, sagen Gott ganz offen, was sie bewegt. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, sondern klagen Gott mit den Gefühlen an, die sie haben. Sie sagen Gott ganz deutlich, ich habe so lange dafür gebetet. Aber du hörst mich nicht, du siehst mich nicht, du bist nicht mehr bei mir. Eine Klage, die es in sich hat. Aber auch eine Klage, die man Gott sagen darf, die er aushält, die wir ihm also auch sagen dürfen, wenn es uns so geht. Einfach das sagen, was uns beschäftigt. Was gerade auch schwierig ist, wo wir Gott nicht verstehen, wo Gott wirklich unfair erscheint. Denn Gott kann mit all dem umgehen. Schauen wir auf die nächsten Klagesätze aus Vers 7 bis 9. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Jetzt nimmt die Klage noch eine ganz andere Dimension, eine viel tiefere Dimension ein. Denn nicht nur, dass David das Gefühl hat, dass Gott ihn verlassen hat, sondern jetzt sagt er sogar, ich bin kein Mensch mehr. Ich fühle mich nicht als Mensch, ich fühle mich als Wurm. Ich liege im Staub rum und kann nichts machen. David muss es wirklich schlecht gegangen sein. Denn wenn er so von sich redet, dann muss wirklich was in seinem Leben passiert sein. Und dann erklärt er auch noch ein bisschen, was drumherum passiert ist. Denn die Leute, sie verspotten ihn und sie lachen ihn aus. Also nicht nur, dass er mit sich selber und seiner Situation total zu kämpfen hat. Nein, die Leute kommen auch noch zu ihm und trampeln auf ihn herum. Das muss für ihn so schmerzhaft gewesen sein. Denn er wollte ja eigentlich nur die Hilfe von Gott. Er hat ja Tag und Nacht zu Gott geschrien, dass er ihm hilft, aber nein, es ist nichts passiert. Keine Erhörung, keine Hilfe, kein Gott. Und dafür nur Hohn und Spott von den Leuten. Und weiter geht dann die Klage in Vers 13 bis 19, wo er dann sagt, gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und auch hier klagt David einfach alles aus. Alles, was ihn beschäftigt, klagt er vor Gott. Er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund und sagt Gott einfach direkt drauf los, was los ist. Irgendwas umringt ihn. Vielleicht sind es die Feinde, die ihn umringen. Vielleicht aber auch eine Krankheit, die seinen Körper kaputt macht. Aber man merkt einfach, dass es David nicht gut geht. Er braucht Hilfe. Und die Hilfe erwartet er von Gott. Die Hilfe will er von ihm. Aber es kommt nicht. Keine Hilfe. Keine Antwort. Nur ein leeres Gefühl, das bleibt. Ein Gefühl, Gott hat ihn in all seinem Leid verlassen. Ein Gefühl, dass Gott ihn sogar in den Staub des Todes gelegt hat. Und es sind so deutliche Bilder, die David hier schildert. Es ist eine Klage, die Gott wirklich sagt, wie es ihm geht. Eine Klage, die nichts verharmlost. Und auch hier wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du in so eine Situation kennst. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst. Und ich weiß auch nicht, ob du vielleicht gerade in so einer Situation bist. Aber ich weiß, was du in so einer Situation genau machen kannst. Denn das, was David hier macht, klagen. Klagen. Gott einfach alles klagen. Er hält es aus, er kann damit umgehen und er hört dir zu. Die Klagegebete, ja, sie scheinen oft einfach an der Zimmerdecke zu enden und nicht zu Gott durchzudringen, als ob er sie nicht hört. Aber die Klagegebete, sie enden nicht an der Zimmerdecke, auch wenn es wirklich so wirkt. Aber nein, sie gehen wirklich zu Gott, sie erreichen ihn. Denn wie war es bei den Israeliten, die Jahrhunderte in Ägypten gelebt haben? Sie wurden zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie wurden vom Pharao ausgebeutet und sogar versklavt. Sie haben auch geklagt. Sicherlich haben sie sehr viel geklagt. Wahrscheinlich haben sie Gott auch wirklich angeklagt, weil er sie dorthin gebracht hat und weil er ihnen jetzt nicht hilft. Und dann heißt es in 2. Mose 2, Vers 24 und 25, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott hat ihr Klagen gehört. Die Klagen, sie enden nicht an der Zimmerdecke, sondern sie dringen zu Gott durch. Und damit der erste Punkt, Klagen. Denn klagen kann und soll man, wenn man die Welt nicht versteht, wenn man Gott nicht versteht. Und er hört's. Aber jetzt zu meinem zweiten Punkt, Vertrauen. Und ja, es klingt zunächst so flapsig, wenn man sagt, ja, vertrau einfach. Aber schauen wir auf das, was David hier gemacht hat in dem Vers, in dem Psalm. Wie er damit umgegangen ist. Denn die Klageteile, die ich gerade vorgelesen habe, ihr habt es auch gesehen, da ist immer dazwischen Platz. Und diese Passagen dazwischen, die wollen wir uns anschauen. So schreibt David nach Vers 2 und 3, wo er ja wirklich ganz deutlich sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt er dann ab Vers 4, aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Was für ein Vertrauensspruch von David. In allem Negativen, in aller Verlassenheit von Gott schreit er, aber du bist heilig. Er vertraut. Trotz allem, was passiert, vertraut er auf Gott. Trotz allem, was er gerade durchmachen muss, trotz allem, wie es sich gerade anfühlt, vertraut David Gott. Und warum? weil er ganz genau weiß, dass Gott seinen Vorfahren schon einmal geholfen hat. Denn als sie zu Gott schrien, hat er sie gehört und hat sie gerettet. Und jetzt können wir natürlich auch auf die biblischen Geschichten, wie die vom Volk Israel in Ägypten schauen, aber wir können auch auf das schauen, was Gott im Leben von anderen gemacht hat. Oder auch in meinem Leben schon gemacht hat, was ich selber schon mit Gott erlebt habe. Denn dann kann man erkennen, dass Gott einen sehr wohl hört. Dass Gott einen nicht verlassen hat. Und dann kann man auch in solchen Situationen wie David in all dem Leid sagen, aber du bist heilig und auf dich vertraue ich. Schauen wir auf den zweiten Vertrauensteil von David, auf die Verse 10 bis 12. Denn da schreibt er, du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Warum vertraut David hier? Was ist hier das Besondere, an dem sich David aufrichten kann? Er schaut auf sein Leben, auf das, was er bis jetzt durchgemacht hat, und erkennt, dass Gott einfach bei ihm war. Dass er in der Hand Gottes war. Und dass das sogar seit seiner Geburt. Denn schon bei der Geburt hat Gott mitgeholfen. So fühlt sich David. Denn allein die Tatsache, dass er lebt, ist ein Zeichen Gottes, dass man ihm vertrauen kann. Aber auch die Tatsache, dass sein Leben in der Hand Gottes war, ist für David etwas ganz Besonderes. Etwas, aus dem er Kraft, vor allem Vertrauen schöpfen kann. Etwas, was ihn weitermachen lässt. Etwas, was ihn weiter bitten lässt. Und so bittet er dann auch in Vers 12, sei nicht ferne von mir. Es ist niemand anderes da, der David helfen kann. Niemand anderes, den David um Hilfe bitten kann. Und so kommt er immer und immer wieder vor Gott. Bittet ihn um seinen Beistand. Und auch nach der dritten Klage macht David genau das. Denn so steht ab Vers 20, aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Also wieder die Bitte an Gott, dass er ihm hilft, dass er ihn errettet. Auch wenn er das Gefühl hat, Gott hat ihn verlassen. Was sollte man also tun, wenn man das Gefühl hat, Gott hört mein Gebet nicht? Vertrauen. Auf Gott vertrauen. Denn David, er hat es hier wirklich gemacht. Er macht es uns vor, wie das funktionieren kann. Dann schauen wir nochmal auf die Klage. Was steht in Vers 2? Was betet er da zu Gott? Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann auch später in Vers 3 sagt er, mein Gott, des Tages rufe ich zu dir. Er betet nicht einfach irgendwie. Er betet nicht zu einem fremden Gott, nein, er betet zu seinem Gott. Er betet zu dem Gott, dem er vertraut. Zu dem Gott, der schon in der Vergangenheit für ihn da war. Zu dem Gott, der ihm auch dieses Mal helfen kann. Er betet zu seinem Gott. Und es lässt mich wirklich staunen, was David hier macht. Denn in all dem Schmerz, in all dem Leid, das David durchmachen muss, das er hier auch beschreibt, hört er nicht auf, an Gott zu glauben. Und in all den Schwierigkeiten vertraut David Gott voll und ganz. Egal was passiert, egal wie es ausgeht. Und auch wenn er umkommen sollte, vertraut er Gott. Und das ist doch etwas, was wir wirklich für die Zeiten mitnehmen können, in denen wir das Gefühl haben, Gott ist nicht da. Gott hat uns verlassen und unsere Gebete bleiben unerhört. Dass wir auf Gott vertrauen können. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns hört. Ja, vielleicht sogar er hört. Dass wir eben genau wie David sagen können, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist jetzt aber, wenn Gott das Gebet doch erhört? Wie sollte man damit dann umgehen? Und auch da hat Psalm 22 eine Antwort. Denn am Ende von Vers 22, da schreibt David, du hast mich erhört. Du hast mich erhört, schreibt er. Gott hat seine Bitte erhört und dann folgen noch 10 Verse, wo er schreibt, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hört er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Kurz 3 kleine Punkte aus diesem Dank, aus diesem Lobteil, aus diesem Teil von David, wo er erhört wurde, die wir mitnehmen können. Erstens, seine Erfahrung teilen. Denn in Vers 23, da schreibt David, dass er von vor die Gemeinde und vor seine Brüder gehen will und dort die Erfahrung weitersagen will. Und das ist wichtig, denn nur so können wir wissen, was Gott denn eigentlich auch macht, was er mit uns macht, wie er Gebete erhört, wie er handelt. Und heutzutage würde man sagen, man gibt ein Zeugnis. Und dazu möchte ich euch auch wirklich ermutigen. Im Gottesdienst finden wir immer wieder einen Platz dazu, wenn ihr wirklich was berichten wollt, was ihr mit Gott erlebt habt. Vor 2 Wochen hat Matthias was gesagt, vor 1 Woche Martha, heute Ernst und auch Rita hat ganz kurz was gesagt. Ich lade euch wirklich ein, da einfach auch dabei zu sein und mit uns zu teilen, was ihr mit Gott erlebt. Ihr könnt dazu auf mich zukommen oder auch spontan auf den Moderator, dann kriegt man das auch irgendwie unter. Zweitens, Gott danken. In der Übersetzung hier heißt es Gott rühmen. Denn David, er rühmt Gott für das, was er getan hat, was Gott an ihm getan hat. Das beinhaltet dann natürlich auch den Dank. Einfach Gott dafür danken, was er gemacht hat, wie er geholfen hat, wie er gerettet hat. Und dann drittens Gott preisen. Nachdem man ihm gedankt hat und ihn dafür gelobt hat, was er an einem in der Situation getan hat, kann man ihn auch noch preisen. Lieder singen, die seine Größe und Herrlichkeit besingen. Ihn dafür preisen, wer er ist und was er alles für uns getan hat. 3 kleine Schritte, die wir aus Psalm 22 und von David nehmen können und lernen können. Erfahrung teilen, Gott danken und Gott preisen. Unerhörtes Gebet. Ein Thema, ja, das nicht ganz so leicht ist. Ein Thema, das den einen mehr und den anderen weniger beschäftigt. Ein Thema, das tief sitzen kann. Wie sollten wir damit jetzt umgehen? Zum einen klagen. Klagt alles aus euch raus, was raus muss. Klagt es einfach Gott, was raus muss. Sagt es ihm, er hört es, er kann es aushalten, egal was einen beschäftigt. Egal an welchem Punkt die Erhörung nicht passiert. All das kann man Gott sagen. Selbst wenn dann rauskommt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einfach Gott sein Herz ausschütten und klagen. Das Zweite, ich habe bei allem Klagen und bei allem Nichtverstehendes Vertrauen. Auch wenn es wirklich schwer erscheint, ist es dennoch wichtig, auf Gott zu vertrauen. Einerseits, weil er im Leben von anderen schon gewirkt hat und andererseits, weil er im eigenen Leben schon gewirkt hat. Gott vertrauen. Und ja, es ist nicht immer einfach, vor allem, wenn das Gebet nicht erhört wird. Zum Beispiel, die Person stirbt, wie bei dir, Ernst. Ja, das tut weh. Ja, es ist schwer. Und ja, das Vertrauen kann in solchen Zeiten wirklich auch anders aussehen. Aber es wäre gut, wenn es da ist. Das Vertrauen, dass Gott trotz allem heilig ist. Und dass er trotz allem und über alles thront. Und wenn es doch passieren sollte, dass Gebet erhört wird, dann seine Erfahrungen teilen, Gott danken und Gott preisen. Und wir haben ganz am Anfang das Lied »Herr, wie lange noch« gehört. Und ich habe das Lied nach 3 Minuten gestoppt, obwohl es eigentlich noch weitergeht. Weil genau das durchkommt, dass man trotz allem Leiden Gott vertrauen soll und an Gott festhält. Und daher wollen wir jetzt noch das ganze Lied hören.
Hast du dein Angesicht vor mir verborgen? Werd ich das Licht je wiedersehen? Gibt es in meinem Dunkel noch ein Morgen? Werd ich auf festem Boden stehen? Werd ich auf festem Boden stehen? Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Mit ausgestreckten Armen flehe ich um dein Erbarmen. Vater, neige doch dein Ohr zu meinem Schreien. Hör dein Kind in seinen Leiden. Denn satt ist meine Seele von Leiden, verwirrt vom Elend, das mich plagt. Ich kenne keine Freude, nur noch Weinen, Tränen mein Brot für jeden Tag. Tränen mein Brot für ausgestreckten Armen flehe ich um dein Erbarmen. Vater, neige doch dein Ohr zu meinem Schreien und hör dein Kind in seinen Leiden. Ist treu, mein Gott ist treu. mein Gott ist gut. Ich werde singen, bis mein Herz glaubt, was ich weiß. Meine Hand erheben zu dem Gott, der bei mir bleibt. Denn durchbohrte Hände sagen meiner Seele zu. Mein Gott ist treu, mein Gott ist gut, mein Gott ist treu, mein Gott ist gut. Oh, 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 ausgestreckten Armen flehe ich um dein Erbarmen. Vater, neige doch dein Ohr zu meinem Schreien. Hör dein Kind in seinen Leiden.
Das Schöne bei dem ganzen Thema ist, dass Jesus uns voll und ganz verstehen kann. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat er, als er am Kreuz hing, auch gebetet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch die Verse 13 bis 19, die ich vorhin vorgelesen habe, passen so gut auf Jesus. Und ich blende jetzt ein paar Bilder von der Kreuzigung ein und lese dann noch einmal die Verse vor. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los um mein Gewand. Jesus kann uns in all dem Leid verstehen, weil er es selber durchgemacht hat. Und daran wollen wir uns jetzt im Abendmahl einfach auch erinnern, dass Jesus Christus wirklich ans Kreuz gegangen ist. Es ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte, die wir in der Bibel lesen, die vielleicht erdacht oder auch ausgeschmückt wurde. Nein, es ist die Realität. Eine brutale Realität. Denn Jesus, er ist am Kreuz gestorben. Und warum das Ganze? Damit wir von unseren Sünden befreit werden. Denn wir sind alle Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch macht Fehler, die uns von Gott trennen. Weshalb wir dann nicht einfach so vor ihn kommen können. Denn wie wir es vorhin gehört haben, Gott ist heilig. Und ich gebe jetzt euch jetzt einen Moment Zeit, in der ihr über die Sünden, also über die Fehler in eurem Leben, vielleicht auch in den letzten Wochen nachdenken könnt.